Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Oktober-Ausgabe der Gemeinschaftssendung des Funkforums. Gabi Mese begrüßt Sie aus dem Neumarkter Rundfunk. Auch diesmal gibt es eine Reihe von Beiträgen aus Bukarest, Temeswar, Fünfkirchen und Neumarkt. Hier die Themen der Oktober-Ausgabe: Minderheiten in Europa, Tagung in Temeswar, die Brücke ins Ausland, deutschsprachige Medien in Südosteuropa, der Funkforum-Kongress im westrumänischen Temeswar. Philipp Klein, der neue IFA-Kulturmanager, stellt sich vor. Kirchenburgen-Gespräch zum Thema bewegliches Kulturgut. Ungarn-deutsches Notenarchiv in Vement, Ungarn und 10 Jahre CER, Bildungshaus in Sächsisch Regen. Die Hans-Seidel-Stiftung lud letztes Wochenende nach Temeswar zu einer Tagung rund um das Thema Minderheiten in Europa ein. Hochrangige Vertreter, Beamte, Parlamentarier und Experten kamen in die diesjährige Kulturhauptstadt Europas, um sich über Minderheitenrechte in Europa und Bestpraktiken auszutauschen, jedoch auch aktuelle Konflikte aus Perspektive der Minderheitenpolitik zu betrachten. Man kontextualisierte Minderheitenpolitiken in Hinblick auf Demokratie und Sicherheit. Ein Beitrag von Radio Temeswar, zusammengestellt von Astrid Weiß.
Es gibt keinen Krieg der jüngeren Geschichte Europas, der nicht mit nationalen, ethnischen oder religiösen Minderheiten zu tun hat. Mit dieser Aussage hatte am Samstag der ungarische Forscher Dr. Attila Demko, Leiter des Zentrums für Geopolitik am Matthäus Corvinus Kollegium in Bukarest, seinen Beitrag zur Podiumsdiskussion eröffnet. Dass Minderheitenpolitik auch europäische Sicherheitspolitik sei, machte das letzte Panel der zweitägigen Konferenz im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus in Temeswar klar. Begonnen hatte sie allerdings in einer viel positiven Note mit Beiträgen von Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, die als Mitveranstalter die Tagung Nationale Minderheiten in Rumänien und Europa – erfolgreiche Minderheitenpolitiken für sozialen Zusammenhalt und demokratische Stabilität erfolgreich durchführten. Den Impulsvortrag hielt der Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Färber, sozialchristlicher Europaparlamentarier.
Mir ging es zum einen darum, natürlich mal den historischen Kontext herzustellen, wie wir uns in Europa mit der Frage der Minderheiten beschäftigen. Es war doch interessant, auch in der Recherche festzustellen, dass wir vom Kulturellen eigentlich herkommen, also Förderung der Sprache, des Kulturlebens, weiter dann zu verpflichtenden Rechten, insbesondere im Rahmen des Beitritts. Und auch hier natürlich die Frage, warum gilt das nur für die, die Mitglied werden wollen und nicht für die, die schon Mitglied sind, bis hin zur Individualisierung des Minderheitenrechts, wie es heute auf europäischer Ebene gesehen wird. Und da habe ich ein bisschen die Sorge, dass wir aus dem Fokus verlieren, dass kulturelle, sprachliche Minderheiten ja auch Opfer dessen sind, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl mit den Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg und den Grenzziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. So sind ja Minderheiten auch mit entstanden. Und dafür ein Podium zu bieten und auch rechtliche Möglichkeiten zu schaffen, würde ich immer noch als Aufgabe der Europäischen Union sehen. Ich muss ehrlich sagen, mich hat von Anfang an fasziniert, wie die Minderheitenrechte in Rumänien gewährleistet sind. Das kann wirklich Vorbild für Europa sein, auch was die Beteiligung Sinti und Roma betrifft. Dann die ganzen historischen Minderheiten bis hin zu Minderheiten aus Religionsgemeinschaften, was die jüdische Minderheit betrifft. Und da ist Temeswar natürlich ein Brennpunkt, um das auch zu zeigen. Aus historischen Gründen, aber auch wenn man den wunderschönen Platz sieht mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften vereint an einem Platz, zeigt ja symbolisch, was das bedeutet. Aber trotzdem geht es darum, dass es nicht alles selbstverständlich wird, weil wenn man seine eigenen Wurzeln vergisst, dann geht auch viel an kulturellem Erbe, an Reichtum auch in einer Gemeinde wie Temeswar verloren. Und deswegen glaube ich, war es schon richtig, mit dem Deutschen Forum zusammen hier diese Veranstaltung durchzuführen, um das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Die ersten Vorträge und Diskussionsrunden lenkten den Fokus auf die deutsche Minderheit und die rumänische Minderheitenpolitik. Der DFDR-Landesvorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr begrüßte die Teilnehmer und hielt auch den Vortrag über die deutsche Minderheit, sowohl aus geschichtlichem Gesichtspunkt als auch in der aktuellen Lage.
Also die deutsche Minderheit hatte schon immer einen Vorbildcharakter, auch hier im Banat, auch in der Bukowina, auch in Siebenbürgen. Interethnische und interkonfessionelle Toleranz war schon immer ein Charakteristikum in dieser Gegend. Und das, was wir heute europäisches Gedankengut bezeichnen, also friedliches, interethnisches und interkonfessionelles Zusammenleben, das wurde hier über die Jahrhunderte gelebt. Das wissen die Leute kaum im Westen. Und jeder deutsche Politiker, der herkommt, der spricht über die Brückenfunktion der deutschen Minderheit. Für viele ist das nur ein leeres Schlagwort, aber wir versuchen das tatsächlich mit Leben zu erfüllen.
Ein festlicher Höhepunkt war sodann die Vergabe der Ehrennadel in Gold des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien an den Vorsitzenden der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Ferber.
Um es ehrlich zu sagen, ich nehme sie ja nur stellvertretend an für das, was die Hans-Seidel-Stiftung seit 30 Jahren hier in Rumänien, aber auch gerade im Banat und in Siebenbürgen tut. Wir arbeiten sehr eng mit dem Forum zusammen und insofern ist es ein bisschen beschämend, dass ich dekoriert werde, während andere die Arbeit machen. Auf der anderen Seite ist es für mich schon eine besondere Ehre auch, weil ich seit vielen, vielen Jahren, gerade auch mit dem Deutschen Forum, mit seinem Repräsentanten im Parlament, mit Ovidio Gans, eng zusammenarbeite. Und da fühlt man sich auch geehrt, dass dieses jahrelange Kämpfen, Bemühen, Sorgen, dass es auch anerkannt wird und nicht nur als lästig empfunden wird. Weil manchmal hatte ich schon den Eindruck, der Ferber kommt schon wieder und stellt kritische Fragen, dass es doch wertgeschätzt wird. Und das hat mich auch persönlich sehr bewegt.
Die Seidel-Stiftung hat Verdienste generell gegenüber Rumänien. Seit Jahrzehnten ist sie in Rumänien aktiv.
Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganz.
Sie hat mitgewirkt in vielen Bereichen der rumänischen Gesellschaft, sei es die Demokratisierung des Landes, Schaffung von demokratischen Institutionen, nach der Wende, Beratung im Bereich Justiz, Inneres, Soziales, was die deutsche Minderheit anbelangt, Identitätspflege, Jugendarbeit, Medien, Sonstiges, was wir so machen. Und wie gesagt, das geschieht seit etwa 30 Jahren. Viele junge, begabte Rumänen oder rumänische Staatsbürger haben Stipendien seitens der Stiftung bekommen, entweder für Studium oder für Promotion oder politische Bildung in Deutschland. Deswegen sind wir der Ansicht, dass die Wirkung der Seidel-Stiftung innerhalb der rumänischen Demokratie eine signifikante gewesen ist und weiterhin bleibt.
Der Bürgermeister der Stadt Temeswar, Dominik Fritz, unterstrich in seiner Rede, dass Mehrsprachigkeit interkulturelles Verständnis fördere und dass es in der Stadt eine natürliche Vielfalt gebe, die ein Innovationsmotor durch die Jahrhunderte hindurch gewesen ist und auch bleibt und dass neue Investoren gerade dies anziehe. Die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den deutschen und jüdischen Gemeinden in Rumänien als Erfolgsmodell präsentierte der Präsident der jüdischen Gemeinschaften aus Rumänien, Silviu Wexler, in einer teils sehr persönlichen Note angesichts der dramatischen Ereignisse in Israel, aber auch der freundschaftlichen Verbundenheit zum DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz. Dincer Jafer, Unterstaatssekretär im Departement für italienische Beziehungen, beschrieb den rechtlichen Rahmen der nationalen Minderheiten in Rumänien und ging dabei in besonderer Weise auf die jüngste Ausrichtung der Volkszählung in Rumänien ein. Über die Rolle des Departements Unterstaatssekretär Thomas Schindilariu.
Das Department für interethnische Beziehungen ist das Bindeglied zwischen den selbstorganisierten Minderheitenverbänden aller 20 staatlich anerkannten Minderheiten, die es in Rumänien gibt, und dem staatlichen Handeln. Natürlich ist Rumänien als Staat derjenige, der unterschrieben hat, nämlich der Charta der europäischen Regional- und Minderheitensprachen bzw. des Rahmenabkommens zum Schutz der ethnischen Minderheiten in Europa, beide, wie es nun mal in Europa ist, beim Europarat angesiedelt. Deswegen, wir haben das auch von Markus Ferber heute gehört in seiner Ansprache, dass die europäische Minderheitenpolitik eine auf mehreren Pfeilern aufgebaute und unter denen eben diese beiden Verträge die konkretesten und wichtigsten sind, die auch jährlich monitorisiert werden. Aus diesem Grund sind wir letztendlich auch hier, oder das ist einer der Gründe, denn eigentlich sollten nationale Minderheiten und Sicherheitsfragen nichts miteinander zu tun haben. Das wäre normal. Das Gegenteil lehrt uns die Realität, aber das ist eine Sache, die man mit stetem, konstantem, geduldigem und auch angewandtem europäischem Rechtsverständnis eben abbauen kann. Können wir nur darauf hoffen, dass das Publikum, die Zuschauer, die Menschen in diesem Land es begreifen. dass wir eine gute Normalität haben und dass diese Normalität es wert ist, dass wir sie nicht nur leben, sie nicht nur als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern auch dafür eintreten. Machen wir das nicht, dann brauchen wir das nicht. Und in diesem Kontext sehe ich auch die Tagung von heute.
Den Höhepunkt des ersten Tages stellte sodann die Podiumsdiskussion mit den Abgeordneten Markus Ferber und Ovidiu Ganz dar, die sich über Minderheitenpolitik in Europa, das unterschiedliche Verständnis von Minderheitenschutz und Recht austauschten, sowie aus persönlichen Erfahrungen heraus Rolle und Aufgabe einer Minderheit in Europa erörterten. Nationale Minderheiten hätten eine Vorbildfunktion für friedliches Zusammenleben und Integration zu erfüllen, wobei das Pflegen ethnischer Identität nicht zur Folkloregruppe verkommen dürfe. Politik zum Minderheitenschutz treibe Demokratisierungsprozesse an. Minderheitenrecht in europäischen Ländern anhand von Fallstudien, Erfahrungen und Bestpraktikenbeispielen standen am zweiten Tag der Temeswarer Konferenz im Mittelpunkt. Den legislativen Rahmen des Minderheitenschutzes in der Ukraine beschrieb Dr. Ihor Losowski, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Staatsamtes für Ethnien- und Gewissensfreiheit, eine zentrale ukrainische Exekutivbehörde, die für ethnische und interreligiöse Angelegenheiten zuständig ist. Er präsentierte die kontinuierlichen Bemühungen der letzten Jahre und Wochen, trotz des Krieges Reformen in der Minderheitenpolitik der Ukraine umzusetzen. Die Minderheitenrechtslage in Deutschland mit ihren Stärken und Schwächen stellte umfassend Dr. Bernd Fabricius dar, der besonders auf rechtliche Hürden von länderübergreifenden Normen zum Schluss hinwies. Der Siebenbürger Sachse, der ab 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages war und von da in den Europarat entsandt als Mitglied des Minderheitenausschusses, übernahm ab 2018 die Stelle des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der nationalen Minderheiten und Aussiedlerfragen.
Minderheitenrechte sind ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Regeln, die bestehen müssen, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Ich weiß, dass der Ruf nach Minderheitenrechten auf größeren Ebenen in der Europäischen Union zum Beispiel immer lauter werden. Ich verfechte dort eher die Position des Europarates, die davon ausgeht, dass Minderheitenrechte nationale Zuständigkeiten sind. Und auch meine Erfahrung, die ich als Beauftragter der Bundesregierung für nationale Minderheiten sammeln konnte, hat mir gezeigt, dass keine Minderheit in einem der vielen Staaten Europas und auch nicht in den Staaten der Europäischen Union gleiche Ausgangslagen haben. Deswegen ist es notwendig, dass die Minderheitenpolitik eine nationale Politik bleibt. Natürlich müssen Mindeststandards gelten, die auch beachtet werden. Es ist deswegen auch richtig, dass zum Beispiel bei der Frage der Erweiterung der Europäischen Union die Umsetzung der beiden Regelwerke für Minderheiten des Europarates eine Mindestbedingung sind. Aber das Thema ist so vielschichtig und damit in jedem Land die Minderheiten, die es dort gibt, gedeihlich entwickelt werden können, braucht es regional angepasste und regional geltende Minderheitenregelwerke und deswegen nationale Kompetenz.
Ludmila Burlaka als Leiterin der Direktion für die Stärkung der interethnischen Beziehungen schilderte die Situation der nationalen Minderheiten in der Republik Moldau und präsentierte die Arbeit der Agentur für interethnische Beziehungen, die keine leichte sei, zumal das Land ein Viertel seiner Bevölkerung als nationale Minderheit registriert habe und das mit über 40 anerkannten ethnischen Gruppen. Die Situation des Minderheitenrechts in der Slowakei wurde von Abel Rovas, Präsident des Matthias Bell Instituts, dargelegt, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die politische Unterstützung und Erforschung von Minderheiten ansetzt. 20% der slowakischen Bevölkerung gehöre einer Minderheit an. In der Slowakei habe man beim jüngsten Zensus eine neue Methodologie umgesetzt, sodass man auch zwei Nationalitäten angeben kann, aber nur eine Muttersprache. Die Sicherheitsdimension der Minderheitenproblematik wurde anschließend in einer Podiumsdiskussion mit Forschern aus Rumänien, Ungarn, der Republik Moldau und der Ukraine beleuchtet. Die Staaten hätten nicht nur nach einer demokratischen Stabilität zu trachten, sondern auch nach sozialer Kohäsion und interethnischen Versöhnung, hieß es als Schlussfolgerung dieses Panels. Das Fazit der Tagung formulierte der Regionalleiter der Hans-Seidel-Stiftung für Zentral- und Osteuropa, Benjamin Bobbe.
Einerseits das rumänische Beispiel, das wir als ein Vorbild sehen in Europa, als ein Best Practice, aber auch mit dem Blick in die anderen Länder in der Region, wo teilweise auch noch Nachholbedarf ist und man natürlich sehr interessiert schaut. Wir leben in schwierigen Zeiten, wir leben in komplexen Zeiten. Die Herausforderungen, wir wissen es alle, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Alles hängt miteinander zusammen. Minderheiten können instrumentalisiert werden und wir sehen es in wenigen Fällen. Und diese Risiken müssen wir wir begegnen, einfach durch Aufklärung und auch mit den Minderheiten natürlich ganz offenen Dialog führen auf der Grundlage von gemeinsamen Werten. Die Informationen müssen faktenbasiert sein, der Dialog muss faktenbasiert sein. Die Völkerverständigung, der Dialog und die Inklusion und die Zusammenarbeit, das Zusammenleben benötigt Wahrheit als ein eigenes Element. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir und die Minderheitenpolitik auch unter Sicherheitsaspekten beleuchten, dort in diesen Ländern, wo es der Fall ist und wo es Probleme gibt in diesem Zusammenhang.
Zufrieden zeigte sich zum Schluss auch der Rumänienleiter der Hans-Seidel-Stiftung, Ciprian Petcu aus Bukarest.
Die Gespräche haben gezeigt, dass die Vertreter verschiedener Einrichtungen sich sehr gut ergänzt haben. Und das sind sehr schöne Herausforderungen rausgekommen. Und wir haben sogar vor, dass in der Zukunft, vielleicht auch im nächsten Jahr, in 2-Jahren-Rhythmus, dass wir auch solche Maßnahmen regelmäßig veranstalten. Und ich freue mich, dass Temeswar als Kulturhauptstadt uns sehr schön und sehr gut empfangen hat. Vielen Dank für die Freundlichkeit und die Offenheit.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta. Sie nennen sich Deutsche Minuten, Hermannstädter Zeitung, Karpatenrundschau. Die Aufzählung ließ sich durch zahlreiche weitere Beispiele fortsetzen. Es geht um deutschsprachige Medien, die aber gar nicht in Deutschland gemacht werden, sondern in Südosteuropa, in Ländern wie Serbien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei, um nur einige Beispiele zu nennen. Einst dienten sie als wichtige Informationsquelle für die jeweiligen deutschen Minderheiten, die aber in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten immer mehr zusammengeschmolzen ist. Und heute, wo liegt die Aufgabe der Zukunft solcher deutschsprachigen Medien im Südosten Europas und wie frei sind diese Medien in ihrer Berichterstattung? Am 1. Oktober-Wochenende haben sich Journalistinnen und Journalisten solcher Zeitungen sowie Rundfunk- und Fernsehsender im westrumänischen Temeswar getroffen, organisiert vom Verein Funkforum, einem Zusammenschluss deutschsprachiger Medien im Ausland. Thomas Wagner hat für uns zugehört.
Am Sonntag um 22.30 Uhr sehen Sie eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RTV 2. Im Angebot haben wir folgende Themen: Für Stabilität und Frieden. Ein Interview mit der neuen deutschen Botschafterin in Belgrad.
In Wirklichkeit gehen die Deutschen Minuten, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen RTV in der serbischen Region Vojvodina ausstrahlt, deutlich länger als nur ein paar Minuten.
Die dauern 30 Minuten. Die Radiosendung jeden Sonntag, die TV-Sendung jeden dritten Sonntag,
erklärt Haljanka Buda, die verantwortliche Redakteurin. Erst vor knapp 20 Jahren wurde die deutsche Sendung ins Leben gerufen, sowohl als Hörfunkformat im Radio als auch als Fernsehmagazin. Sie richtet sich vordergründig an die mit geschätzten 2000 Mitgliedern verschwindend kleine deutsche Minderheit, trägt aber auch der steigenden Zahl von Germanistikstudierenden und deutscher Investoren Rechnung, die man ebenfalls als potenzielle Zuschauer und Zuhörerinnen sieht.
Naja, in der Vojvodina gibt es mehr als 10 deutsche Vereine. Die befassen sich, dass sie die Kultur, die Traditionen pflegen. Wie sind diese Leute? Wie leben diese Leute?
Einen ähnlichen Auftrag nimmt im Nachbarland Rumänien gleich nebenan ein weiteres deutschsprachiges Hörfunkprogramm wahr.
Hier Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache auf 105.
Doch auch in Rumänien ist die Zahl derer, die der rumäniendeutschen Minderheit angehören, ziemlich zusammengeschmolzen. Von einst mehreren hunderttausend auf derzeit um die 20.000, so das Ergebnis der jüngsten Volkszählung. Viele sind nach Deutschland ausgewandert, bleiben aber trotzdem ihrem rumäniendeutschen Medium treu, das damit allmählich eine neue Funktion wahrnimmt. Als Medienbrücke zwischen Südosteuropa und Deutschland. Astrid Weiß, verantwortliche Redakteurin der deutschen Sendung bei Radio Temeswar.
Wir haben tatsächlich auf Facebook-Follower, circa 30-40% unserer Follower auf Facebook sind aus Deutschland, beziehungsweise auch aus den Gebieten, wohin die Banater Schwaben ausgewandert sind.
Wir verstehen uns auch als Brückenbauer zwischen der Slowakei und den deutschsprachigen Ländern.
Zu denen Katrin Litschko, leitende Redakteurin des in der Slowakei erscheinenden Karpatenblattes auch die Schweiz und Österreich zählt. Das Karpatenblatt erscheint als Printprodukt nur einmal im Monat. Allerdings gibt es täglich auf Deutsch auf der Website karpatenblatt.sk einen Nachrichtenüberblick über Themen aus der Slowakei. Ein Schwerpunkt dabei, die Aktivitäten der deutschen Minderheit, aber nicht nur.
Also jetzt hatten wir, dass demnächst das höchste Gebäude der Slowakei eröffnet wird. Es ist ein riesen Tower gebaut worden, der höher ist als die Burg von Bratislava, die Pressburg.
Mit solchen Informationen, hieß es auf der Tagung des Vereins Funkforum in Temeswar, erreiche man auch Empfängerinnen und Empfänger außerhalb der klassischen Minderheitengemeinschaften. Junge Menschen, die Deutsch lernen, Vertreterinnen und Vertreter deutscher Unternehmen, die in Südosteuropa investiert haben. Wichtig dabei auch, wo früher nur gedruckt geschrieben und linear gesendet wurde, haben heute Ausspielwege im Internet, vor allem auf sozialen Netzwerken, gerade bei der Wahrnehmung der Brückenfunktion zwischen Ost und West, eine große Bedeutung gewonnen. Übrigens überraschenderweise auch für die Verbreitung von eher traditionellen Inhalten. Astrid Weiß von Radio Temeswar schildert dazu ein Beispiel.
Tatsächlich sind die Beiträge mit der größten Reichweite jene von den traditionellen Kirchweihfesten und Heimattagen und Blasmusikkonzerten. Ja, wirklich Rekordzahlen von 10, 20 bis zu 50.000 Reichweite, jetzt jüngst bei den Heimattagen.
Bleibt ein Thema, das die deutschsprachigen Medien in Südosteuropa höchst unterschiedlich tangiert. Wie ist es mit der Pressefreiheit bestellt?
Wir haben strikt politische Themen nicht und deswegen gibt es keine Zensur.
Berichtet Hanjalka Buda aus der serbischen Region Vojvodina. Aus Ungarn war anderes und Schlimmeres zu hören. Ein aus Ungarn zugeschalteter Journalist, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, berichtete von der Pflicht zur Abgabe von Sendemanuskripten weit vor der Sendung an eine Art Zensor, der die politische Korrektness überprüfe und zwar selten, aber doch ab und an auch interveniere.
Ja, vor 5 Jahren ist der Journalist Jan Kuczek und seine Verlobte Martina Kuschnirova daheim in ihrem eigenen Zuhause ermordet worden.
Ergänzt Katrin Litschko vom slowakischen Karpatenblatt, fügt aber hinzu.
Was die Medienfreiheit betrifft, denke ich trotzdem, dass die Medienfreiheit in der Slowakei gegeben ist.
Ob das aber so bleibt? Aus den jüngsten Parlamentswahlen ging der als Linksnationalist geltende Ex-Premier Robert Fico, der seinerzeit nach dem Mord am Journalisten Jan Kuciak zurücktreten musste, als Sieger hervor. Für die Pressefreiheit in der Slowakei ist dies kein gutes Omen, findet Katrin Lischko.
Wahrscheinlich kommt die Partei wieder zurück, die an der Macht war, als der Mord passiert ist.
Das Funkforum hat seit diesem Herbst einen neuen IFA-Kulturmanager. Er heißt Philipp Simon Klein, ist 36 Jahre alt und kommt aus dem journalistischen Bereich. Kurz vor seiner Ankunft in Temeswar stellt er sich bei uns vor und spricht darüber, auf welche Schwerpunkte der Arbeit er sich besonders freut.
Werte Hörerinnen und Hörer des Funkmagazins, es freut mich sehr, dass ich mich heute an Sie richten kann. Ich grüße Sie herzlich als neuer IFA-Kulturmanager beim Funkforum. Zum 1. November trete ich die Stelle an. Wie Sie es vielleicht aus anderen Podcasts oder Radiobeiträgen kennen, habe ich Geräusche mitgebracht, um mich Ihnen vorzustellen. Genauer gesagt, eine kleine Klangcollage. Sie steht dafür, wo ich gerade stehe, eine Woche vor Dienstantritt in Temeswar. Sie denken sich vielleicht nun, das ist ja ein akustisches Durcheinander. Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Ich befinde mich derzeit dabei, meine Wohnung in Deutschland leer zu räumen und auszuziehen. Da geht es manchmal hoch her, es scheppert hier und rumpelt da. Und gewiss haben Sie dieses Geräusch erkannt. Hier wird ein Koffer gepackt. Vielleicht interessiert Sie, was ich mitbringe, wenn ich zum Funkforum aufbreche. Das ist zuletzt mein absolviertes Volontariat, also eine Redakteursausbildung bei einer regionalen Tageszeitung der Heilbronner Stimme. Dabei habe ich gelernt, Geschichten aufzuschreiben. Ganz lebensnahe Geschichten aus dem Alltag der Menschen im Norden Baden-Württembergs. Geschichten über Leute, die sich engagieren in der Nachbarschaft oder Vereinen. Geschichten von Jugendlichen und Bürgermeistern, über Sportler und regionale Unternehmer, von Musikern bis hin zu Politikern. Sehr gerne habe ich dabei auch fotografiert. Das Geräusch haben Sie gewiss auch erkannt. Mir hat es sehr gefallen, Interviews zu führen, Porträts und Reportagen zu verfassen. Wenn ich hier in meiner Heimatstadt Heilbronn meine Möbel auseinandernehme, muss ich Schrauben aufdrehen. Tatsächlich ist praktischer Journalismus ganz oft Handwerk. So wird an Texten gefeilt, gebaut werden Beiträge, es wird geschnitten und gekürzt, man könnte fast sogar sagen gesägt. Und wie bei einer Skulptur aus Stein oder Holz werden Schichten abgetragen, um einen Nachrichtenkern herauszuschälen. Darauf, mit den Jugendlichen bei der Jugendwelle in Temeswar über das Handwerk Journalismus ins Gespräch zu kommen, freue ich mich bereits sehr. Bei meinem Umzug muss ich sehr viel hin und her tragen. Neben Regalen und der schweren Kommode geht es um Kisten voller Bücher und alter Unterlagen aus meiner Studienzeit. In Freiburg hatte ich zunächst soziale Arbeit studiert. Ein Forschungsprojekt führte mich erstmals ins östliche Europa, in die Bukowina, nach Czernowitz in der Westukraine. Das Masterstudium der Konflikt- und Friedensforschung ermöglichte mir dann später ersten Kontakt mit Zeitungen der deutschen Minderheiten in Georgien und Kasachstan. Bevor ich die Wohnung übergebe, streiche ich die Wände noch frisch. Das ist einerseits nötig, andererseits ein Ritual, bevor ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Ohnehin hantiere ich gern mit Farbe, analog mit dem Pinsel oder auch digital. Ich freue mich bei den Social-Media-Kanälen des Funkforums, auch den ein oder anderen bunten Akzent zu setzen. Nun gilt es, die letzten Dinge zu packen und mich dann auf die Reise zu machen. Es freut sich auf die Zusammenarbeit für das Funkforum und grüßt Ihr Philipp Klein.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Am 17. Oktober fand in Hermannstadt im Rahmen der Kirchenburgen Gespräch eine Podiumsdiskussion zum Thema bewegliches Kulturgut statt. Neben wertvollen Orgeln, Altären und Teppichen gehören auch weniger spektakuläre Gegenstände dem Kulturerbe der Evangelischen Kirche AB in Rumänien an. Im Fokus der Gespräche stand der Vorgang des Dokumentierens und Katalogisierens sowie auch die Sicherstellung der kirchlichen Ausstattung. Gäste der Veranstaltung waren Dr. Agnes Ziegler, Kunsthistorikerin, und Dr. Frank Thomas Ziegler, Kunsthistoriker. Mit Frau Ziegler habe ich das nächstfolgende Gespräch aufgezeichnet. Wie ist der Abend abgelaufen?
Es ist sehr schön abgelaufen aus unserer Sicht. Wir haben uns sehr gefreut über diese Einladung, dieses Thema im Rahmen eines Kirchenburgengesprächs so vorzustellen, zu besprechen mit Interessenten. Es waren ungefähr 40, 45 Teilnehmer. Es war ja ein Online-Gespräch, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie dieses Format kennen. Und es gab die Möglichkeit, die Fragen im Chat-Bereich zu stellen. Und dort sind auch interessierte Fragen und Anerkennung eingetragen worden. Und es ist auch eine kleine Diskussion entfacht. Also wir waren sehr froh darüber, dass es Interesse geweckt hat und dass das Thema gut angekommen ist.
Welche waren die häufigsten Fragen, die Ihnen gestellt wurden?
Es wurde viel diskutiert über den Zeitpunkt dieser Inventarisation oder der geplanten Inventarisation. Warum gerade jetzt? Warum war es nicht möglich, damit früher anzufangen? Es ging auch um die Frage, was das konkret für die Kulturgüter bedeuten wird, wenn sie inventarisiert werden, wie sie dann in der Zukunft geschützt werden können, ob so eine Dokumentation auch bedeutet, dass die Kulturgüter aus den Kirchen zurückgezogen werden. Und um diesen Themen herum bewegte sich das Gespräch.
Wir sollen jetzt unser Gespräch fortsetzen zum Thema der Veranstaltung. Was versteht man unter bewegliches Kulturgut?
Bewegliches Kulturgut bedeutet eigentlich mit einfachen Worten das Inventar der Kirchen. Also darunter verstehen wir die Ausstattung, die liturgischen Objekte, also alles, was zu einer Kirche gehört, in unserem Fall zu einer siebenbürgisch-sächsischen evangelischen Kirche. Wenn wir das ein bisschen näher betrachten und ein bisschen genauer versuchen zu umranden, abzustechen, dann verstehen wir darunter alle Objekte, die zum Raum der Kirche gehört haben, seit der Erbauungszeit bis zum 20. Jahrhundert. Und dann verstehen wir Raum in einem erweiterten Sinne. Also nicht nur Kirchenraum, sondern die Gebäude um sie herum und das Pfarrhaus oder Gemeindehaus oder wo die Gemeinde sich entfaltet hat, gelebt hat. Also dieses im übertragenen Sinne verstandene Raum und die Objekte, die sich darin befinden. Und mit beweglich, das verstehen wir ein bisschen im erweiterten Sinne, also alles, was in einer Notsituation evakuiert werden kann. Also nicht nur Objekte, die leicht beweglich sind, sondern auch Objekte, die gewissermaßen mit der Kirche als Architektur verbunden sind. Also von Kassettendecken, Emporen, Kanzel oder Orgel, Altäre, bis hin zu den kleinsten Objekten, Paramente, Vasa Sacra oder Kleinstobjekte. Es ist wichtig, dass wir unter bewegliches Kulturgut in den evangelischen Kirchen Objekte verstehen, die einen gewissen historischen Wert, dokumentarischen Wert oder künstlerischen Wert haben. Also es sind nicht Alltagsgegenstände im einfachen Sinne, sondern es sind Objekte mit einem Mehrwert, die zu unserer Betrachtung gehören.
Wie sieht die aktuelle Situation der beweglichen Kulturgüter aus?
Im Moment gibt es reiche und teilweise bekannte Bestände in diesen evangelischen Kirchen. Objekte, die wir alle kennen und schätzen und lieben. Diese Objekte sind von einem außerordentlichen Wert. Und zwar nicht nur künstlerischer Spitzenwert oder materiellen Wert, meine ich, sondern diese Ensembles, die mit der Kirche und mit der Entwicklung Gemeinde zusammengewachsen sind und sich verändert haben. Sie haben sehr viel lokalen Wert akkumuliert. Und diese Ensembles, die in einer Kirche erhalten sind, also Teppiche mit Altäre, mit Gestühl, mit Grabsteine, die wirken aufeinander. Und das stellt auch ihren hervorragenden Wert dar. Und wir wissen auch, alle von uns, denke ich, dass diese Objekte sehr gefährdet sind momentan. Also durch das Schwinden der Gemeinden und das allmähliche Verlassen der Kirchen geraten diese Objekte in Gefahr. Und darunter verstehen wir nicht nur Diebstahlgefahr, was natürlich gilt, sondern auch die Gefahr einer viel zu unüberlegten Intervention zur Reparatur dieser Objekte. Die Objekte sind oft auch nicht geschützt vor Interessenten oder Forschern, die sie gerne vereinnahmen wollen. Also die Verwaltung dieser Objektkonvolute ist im Moment nicht zufriedenstellend gelöst. Die Aufgabe der Pflege fällt in den Aufgabenbereich der Pfarrämter oder der Bezirkskonsistorien, die in den wenigsten Fällen Fachpersonal besitzen, die sich direkt um diese Objekte sich kümmern kann. Und es ist nur eines der sehr vielen Aufgaben, die diese Pfarrämter belasten. Also neben Seelsorge, Diakonie, Jugendarbeit und sehr viele entscheidende Bereiche, die diese Pfarrämter betreuen, ist die Kunstdenkmalpflege ein Randbereich. Und es ist auch verständlich, dass nicht viele Ressourcen oder Aufmerksamkeit für sie ausgespart werden kann. Und deshalb freuen wir uns auch, dass eine solche Inventarisation und Erfassung der Kulturgüter dann auch in der Zukunft dazu führen kann, dass man mehr Hilfe leisten kann in diesem Bereich und den Pfarrämtern mehr unter den Armen gegriffen werden kann für eine effektive Pflege und Sorge für diese Objekte.
Ich würde zwei Fragen stellen da. Was für Maßnahmen müssen schnell getroffen werden und was können Sie uns über die Zukunftsperspektiven sagen?
Wir sind optimistisch, muss ich sagen. Also vielleicht ernährt sich unser Optimismus daraus, dass wir in der rezenten Vergangenheit bereits Kleinprojekte zur Erhalt bestimmten Objektkategorien durchgeführt haben, wie zum Beispiel der osmanischen Teppiche in ganz Siebenbürgen, was wir aus Kronstadt aus koordiniert haben und durch den wir handfeste Maßnahmen ergreifen konnten, um die Situation der Teppiche zu verbessern. Also ich denke, dass die Zukunft sieht nicht rosig aus, aber es sieht vielversprechend aus, vorausgesetzt dieser erste wichtige Schritt der Erfassung geleistet wird in den nächsten Jahren. Und was getan werden müsste oder was die wichtigsten Schritte wären, das könnte ich wahrscheinlich am besten nach Abschluss der Inventarisation formulieren, wenn wir die Situation schon gesehen haben und im Zuge der Inventarisation auch den Zustand der Objekte dokumentiert haben und Prioritäten aufgestellt haben. Sicher gehört es zu den nächsten Schritten meiner Meinung nach ja die Inventarisation selbst. Und der Aufbau eines Zentraldepots, eines landeskirchlichen Zentraldepots, wo Objekte im Notfall evakuiert werden können und dort sicher gelagert werden können. Das wären so vielleicht die zwei Schritte, die ich nennen würde in der zukünftigen Arbeit.
Wann sollte die Inventarisationsarbeit beginnen?
Im Moment sind wir noch in der Phase der Vorstudie und jetzt werden Vorbereitungen getroffen für die Durchführung der tatsächlichen Arbeit. Aber es sollte gerechnet ab Startschuss in 5 Jahren oder binnen 5 Jahren abgeschlossen werden, so unser Plan.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ru, das ist maroschwascherheiradio.ru. Wir setzen die Gemeinschaftssendung mit einem Beitrag aus 5 Kirchen Pécs fort. Die Gemeinde Vement in Ungarn ist seit vielen Jahrzehnten für ihre ungarndeutschen Kulturgruppen bekannt. Vor einigen Jahren hat sich der Name der Gemeinde aber auch mit einem landesweit wichtigen Projekt verknüpft, nämlich mit dem ungarndeutschen Notenarchiv. Das fertige Archiv, also das rundum renovierte schwäbische Bauernhaus, wurde nun am 1. Oktober feierlich eröffnet. Über die Anfänge, die Aktualitäten und die Zukunftspläne mit diesem Haus erzählte der Vorsitzende der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung von Vement, Tomás Hergert, unserer Kollegin Melita Hengel.
Ein langer Weg hat zum heutigen Tag geführt und eine riesige Arbeit steckt dahinter. Fangen wir aber bitte wirklich mit den Anfängen an. Wie ist die Idee entstanden und wie ist es dann losgegangen?
Die Idee kommt eins, wenn wir eine Zusammenhaltung, eine Party mit dem Blaskapelle hatten. Und dann haben wir entschieden, dass wir diese Noten, diese ganz große Schätz, zusammen irgendwo ausstellen müssen. Und das war die erste Idee. Und dann habe ich den Janusz Hahn gesagt, dass wir brauchen einen Platz für diesen Schatz, weil sonst die werden verschwinden und die gehen kaputt. Und das war die erste Idee. Und dann war eine Möglichkeit, dieses Haus zu kaufen in 2018. Und dann haben wir das angefangen, erstmal mit dem Dach. Damals war noch der Otto Heinig, unser erster Unterstützer, hat von den LDU auch die Dach unterstützt und das war der Anfang mit dem Dach.
Der Ausgangspunkt war damals sozusagen ein kleiner Junge, der mit 6, 7 Jahren Noten angefangen hat zusammen. Und daraus ist das Archiv entstanden. Wer ist das?
Ja, genau, Janusz Hahn. Johann Hahn, er hatte in 1979 angefangen. Er war damals 7 Jahre alt und dann hat er die ersten Noten gesammelt und es dauert noch immer. So, es hat noch keine End gehabt. Wir sammeln noch immer die Noten und ja, wir können jetzt sagen, dass es mehr als 16, 17 Dörfer. Wir haben eine große Sammlung von Noten, von alles, auch für Blaskapelle, auch für Akkordeon, auch für Chöre. Es gibt alles in diesen Sammlungen.
2018 war das Haus da, aber ich nehme an, es musste viel gemacht werden. Welche Arbeit steckt dahinter?
Im ersten Jahr, wie ich gesagt habe, wir haben den Dach gemacht und dann im nächsten Jahr, dann haben wir mit dem Wander angefangen und auch mit dem Kühler und dem warmen Boden gemacht und die Wand, die Malung und alles. Dann haben wir die Türe, die Fenster ausgetauscht, dann haben wir entschieden, war eine Möglichkeit, Solaranlagen installieren und dann wir haben die Solaranlagen für Heizung. Wir können alles heizen mit dem und auch kühlen braucht man nicht, weil es ein altes Haus ist. Die Wände sind echt stark, so wir brauchen keine Kühle, aber für warme ist es echt gut. Dieses Haus funktioniert auch als ein Haus für alle. So, wir kommen hier mit einem Gemeinschaftshaus. Die kommen alle hier mit den Gruppen. Jeden Freitagabend haben wir hier Probe mit dem Männerchor, mit dem Gemischchor hat auch Probe hier am Donnerstagabend. Blaskapelle probt hier. Und ja, das Ziel war, dass es nicht nur ein Museum, sondern auch ein Haus voll mit Leben, ja, ein lebendiges Haus wird. Und das hat gelungen.
Zusammenhalt war das Schlüsselwort, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Finanzen. Wie konnte man das sichern?
Wir haben alles benutzt, das kann ich sagen. Wir haben Unterstützung von LDU, von der Wettengabor, Olapkeselö bekommen. Wir haben Unterstützung von der Selbstverwaltung Wemin bekommen. Wir haben uns sehr viele Anträge geschrieben. Wir haben von BMI Unterstützung bekommen. Und natürlich, die Deutsche Selbstverwaltung hat auch alles finanziell nebengetut.
Wenn man jetzt herkommt, welche Räume sieht man in diesem Notenarchiv?
In diesem Haus, wir haben die ersten zwei Zimmer. Damals war ein Wirtshaus hier vorne. Es war ein Wirtshaus für die armen Leute. Das war der Name. Damals noch vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Und dort haben wir zwei Räume eingeräumt mit den Noten, mit sehr schönen Möbeln. Dann haben wir jetzt eine kleine Bibliothek. Das ist nur für eine Zeit. Aber dann haben wir einen Gemeinschaftsraum für Proben. Dann haben wir natürlich eine Küche. Wir können hier kochen, wir können hier alles machen. Wir haben auch die Sommerlagen hier gemacht und die Kinder waren hier, die haben gekocht, die haben geparkt, alles gemacht. Und dann haben wir eine Kellerräume, 30 Leute, die können einsetzen und ja, das ist für Party.
Sie haben erwähnt, die Gruppen im Wiemind nutzen das Haus schon. Gibt es vielleicht auch Pläne für die Zukunft, dass man das noch erweitern will?
Ja, natürlich. Wir hatten die Möglichkeit, eine BMI-Unterstützung reinbringen. Das war überregional und auch ein Treffpunkt für Musiker. So, wir möchten diesen Notenschatz so benutzen, dass auch die Blaskapellen von der Nähe, die können auch es benutzen, die können auch erreichen, alles ist hier. Und ja, ich kann es sagen, dass wir haben Noten auf, die mehr als 100 Jahre alt sind schon und die müssen wir jetzt erst verarbeiten, digitalisieren und wir haben diese Unterstützung von BMI bekommen für diese Arbeit.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu. Der Verein Casa Educației Regen, Bildungshaus Sächsisch Regen, kurz CER, wurde 2013 in Sächsisch Regen ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche aus gesellschaftlichen Randgruppen unter anderem mit Stipendien zu fördern und ihnen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. 2021 wurde der Verein auch in Bocs, Batoș aktiv, wo seitdem 30-40 Kinder regelmäßig an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Christina Molnar, Mitarbeiterin bei Radio Bukarest, berichtet.
Die Idee, ein Bildungshaus für benachteiligte Randgruppen in Siebenbürgen zu schaffen, entstand im Rahmen einer Initiative der Diakonie Soziales Netzwerk Siebenbürgen. Geschaffen sollte ein Ort für Hausaufgaben und Lernhilfe, ein Ort aber auch für sozialpädagogische Betreuung, speziell von Roma-Kindern. Träger des Projektes sollte eine Institution nach rumänischem Recht mit rumänischen Namen sein, also wurde 2013 aus dem Bildungshaus Regin die Associația Casa Educației Regin, kurz CER.
Jerry ist davon ausgegangen, dass die Kinder in der ländlichen Gegend kein Tätigkeitsangebot haben, außer jetzt der schulischen Zeit.
Martina Zay, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Casa Educatie Regin.
Wir wollten diese Dinge ein bisschen ausgleichen, indem wir das anbieten, was in ihrem Umfeld zugreifbar ist, also was wir hier finden. Dazu gehört natürlich die Entdeckung des eigenen Umfeldes, der Region. Also die Kinder aus Boot, was haben sie hier im Boot an Angeboten, an Möglichkeiten? Die Kinder aus Weilau, wie können sie sich dort lokal entwickeln? Ebenfalls sollten sie die Schönheit ihrer Umgebung entdecken, damit sie sie dann auch wertschätzen. Dazu gehört eben auch die Tradition oder eben ein bisschen ein Exkurs in die andere Sprache, jetzt in unserem Fall Deutsch, weil die Kinder sprechen ja zu Hause nicht wirklich Deutsch. Eher Rumänisch oder jetzt in Weilau die Roma-Kinder eben ihre Sprache. Also im Prinzip geht es darum, dass man den Kindern hier lokal eine Möglichkeit gibt, sich persönlich zu entwickeln und als Gemeinschaft zusammenzuwachsen, die ihre Umgebung nachher pflegt und wertschätzt.
Wie ist das gelungen in diesen 10 Jahren, seitdem es den Verein gibt?
Wir haben ganz am Anfang, eigentlich Stipendien abgegeben, damit wir den Kindern den Zugang zur Schule und zur Bildung erleichtern. Dazu gehörte natürlich manchmal auch Transport und Transportkosten zurückbezahlen, was der rumänische Staat ja nicht immer gemacht hat. Es hat vielen Kindern geholfen. Es hat ihnen geholfen, weitere Schulen zu besuchen, die Schule nicht abzubrechen. Das war für sie schon sehr nützlich. Heute wiederum verlagert sich die Tätigkeit in einem ganz anderen Bereich, eben in dem lokalen Bereich. Wir beginnen schon bei sehr kleinen Kindern, Kindergarten, Kindern oder schon Grundschule und versuchen, ihre Talente zu entdecken und in dieser Hinsicht zu fördern, dass sie sich in die Gemeinschaft hinein implizieren mit dem, was sie können.
Was sehr erstaunlich ist, dass es ganz viele Freiwillige gibt, die auch mithelfen, vor allem junge Mädchen, die auch bei diesen Programmen dabei sind. Wie ist es gelungen, diese mit einzubeziehen?
Die Mädchen aus Boots waren frühere Stipendiaten oder sind Stipendiaten von uns und sie wollten weitergeben, was sie bekommen haben. Natürlich können sie dann nicht finanziell unterstützen und dann kommen sie mit ihren Gaben und bringen sich ein. Technische Gaben, künstlerische Gaben, was auch immer sie können, versuchen sie den Kindern mitzugeben und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, sich einfach von Herzen zu engagieren für die anderen.
Doch Casa Educatie Regin ist nicht nur in Boots aktiv, auch in Weilau oder Birk gibt es schon Initiativen, die den Kindern die Möglichkeit bieten, zu lernen und sich zu entwickeln. Zwischen den einzelnen Projekten und Initiatoren gibt es eine Verbindung und die Zusammenarbeit funktioniert auch gut.
Die Gruppe in Weilau sind 40 Kinder, genauso hier in Boots, denke ich, sind etwa 30, 40 Kinder. In Birk, das ist Petelia, dort haben wir auch einen Wirkungsort, das läuft aber mehr über die Schule und dort sind auch ganz viele Kinder, auch so 40 oder mehr Kinder. Aber es sind doch Gruppen, die gewachsen sind und die einander stärken. Man braucht sehr viel Vertrauen, um das anzugehen. Geduld, Vertrauen und wichtig ist, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Also solche Momente, wo sie zusammenkommen, die sind sehr wertvoll. Die Verbindung entsteht dadurch, dass man sehr, sehr viel kommuniziert, nachfragt, was sind die Nöte der Gemeinschaft, was könnte ihnen helfen. Ja, zum Beispiel, wenn es um Leseförderung geht, ja, dann geht der Schwerpunkt, dass wir eben Lesen üben. Wenn es darum geht, dass wir praktische Dinge lernen, ja, wir haben vor, ein Brotback-Seminar zu machen oder im Zusammenhang mit der Polizei, mit der Feuerwehr etwas zu machen, damit sie eine zivile Gesellschaft werden, also dass sie dann Verantwortung übernehmen und auch so leben dann. Umweltverschmutzung ansprechen und wie wir das entgegenwirken können. Es funktioniert nur durch Kommunikation. Es sind auch Themen, die natürlich übergreifend sind, nicht nur lokal. Aber wir sprechen sehr viel miteinander. Und dann Erfahrung. Wir lernen von einem vom anderen. Wir schauen, wie wir etwas organisieren, machen können. Kommunikation ist das Wichtigste und Zusammenarbeit mit den orthodoxen Kirche jetzt in Weilau, mit den Eltern, mit Menschen aus der Gemeinschaft. Nur so kommt man an die Leute heran.
Welche Rolle hat die evangelische Kirche jetzt hier in dieser Geschichte?
Die evangelische Kirche ist, sagen wir mal so, ein ruhiger Pol. in dieser Sache ein standhafter Pol. Also wir haben sowohl hier in Bocz als Wirkungsort diese evangelische Kirche und die Räume der evangelischen Kirche, als auch in Weilau das Pfarrhaus der evangelischen Kirche, was ein fester Treffpunkt ist für alle. Also die evangelische Kirche unterstützt uns, indem sie uns die Räume zur Verfügung stellt und natürlich auch zum Beispiel mit Transport oder Materialien oder Hilfsgütern unterstützt, wo auch immer es geht und wie es geht.
Johann Zay ist evangelischer Stadtpfarrer in Sächsisch Regen und betreut auch die Kirchengemeinde Bocz. In dem einst sächsischen Dorf leben heute nur noch wenige evangelische Gemeindeglieder.
Wir sind ja nur 46 Gemeindeglieder von ehemaligen 1800. Und das ist ein Geheimrezept eines jeden Pfarrers. Wenn die Kinder da sind, sind auch viele Erwachsene da. Jedes Kind, kann man sagen, bringt 5 bis 6 Erwachsene mit sich. Und siehe, die Kirche füllt sich. Wir sind dankbar für diese Bildungsarbeit vom Bildungshaus Rehn, dass das so erfolgreich ist und Resonanz zeigt bis ins Ausland, wo wir Sponsoren gefunden haben, wo sie gerne helfen. Und sogar dürfen wir davon träumen, das Pfarrhaus in ein Bildungshaus umzuwandeln.
Johanna Göllner ist die Vorsitzende des Vereins Casa Educatiae Regin. Von ihr stammt die Initiative, auch in Bocz Aktivitäten für die Kinder aus dem Dorf zu organisieren.
Die Hauptidee damals war Bildungsgleichheit. Also, dass jedes Kind Chancen für Bildung bekommt. In dem Sinne wurde auch die Schülerförderung eingeführt und die Stipendien. Haben wir über 100 Kinder, die in der Schülerförderung in den letzten 10 Jahren gewesen sind und über 10 Studenten, die über ein Studienstipendium verfügt haben und immer noch verfügen. Also insgesamt. Die ganze Schülerförderung, alles was Stipendien für die Studenten betrifft, bis hin zu regulären Aktivitäten. Wir kaufen mal ein Eis, wir brauchen Stifte und. Das wird größtenteils vom Bildungswerk Weilau plus ihre Partner in Deutschland wie Rotary Club, Diakonie Baden und andere Freunde und Bekannte mitfinanziert. Also es sind sehr viele Menschen dahinter, genauso wie hier in Bocz auch lokal. Viele Menschen tragen dazu bei, dass das möglich ist. Aber das Bildungswerk Weilau ist so unsere Stütze Nummer 1, ne? Auch seelisch und auch finanziell. Das, was wir machen, ist eigentlich keine Schule. Also einmal plädieren wir für Chancengleichheit, was Bildung betrifft, und zweitens für Ehrenamt, also für das Ehrenamt. Wir wollen hier eigentlich in Bocz eine starke Zivilgesellschaft entwickeln durch die Tätigkeiten, die wir hier anbieten. Es ist auch nicht so, dass wir alles von A bis Z organisieren, sondern die Kinder werden von Anfang an in allen Tätigkeiten involviert und wir versuchen ihnen auch beizubringen, sich von klein auf zu engagieren, so dass sie sich dessen bewusst sind, dass eine Gemeinschaft nur aus Menschen bestehen kann. Das ist uns gelungen, würde ich sagen, und wir sind sehr froh darüber, dass wir immer mehr Kinder hier empfangen können. Wir machen keine Werbung für uns, sie kommen und sie kommen gerne. Wir treffen uns jeden Samstag um 3 Uhr und es ist in der Zwischenzeit so, dass sie bereits um 1 Uhr hierher kommen, weil sie keine Geduld mehr haben. Das finden wir auch sehr schön. Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit. Die Aktivitäten sind sehr verschieden, von Spiel und Spaß in deutscher Sprache, mal auch Englisch, mal ein Picknick im Dorf, mal ein Fahrradparcours, mal ein Lied, ein kirchliches Lied, ein Tanz, ganz verschieden eigentlich. Denn wir fragen auch die Kinder immer öfters, was wünscht ihr euch? Ne? Und sie wünschen sich alles, was sie nicht in der Schule machen, natürlich. Aber uns ist wichtiger dieses Gemeinschaftsgefühl und dass wir als Gruppe zusammenwachsen. Das ist so das Ausschlaggebende für Cerla Batos.
Die deutsche Übersetzung für Casa Educatiae ist Bildungshaus. Und von so einem konkreten und reellen Bildungshaus oder Bildungszentrum träumen die Mitglieder des Vereins.
Ich träume wirklich von einem Bildungshaus in dem Sinne, dass Kinder hierher kommen können, wann immer sie sich wünschen, dass verschiedene Aktivitäten und Freizeiten hier organisiert werden können, sowohl in der Kirche als auch um die Kirche herum und im Pfarrhaus und auf diesem Gelände und dass diese Freizeiten auch thematisch unterschiedlich sein werden. Also von Deutsch bis hin zur Gartenarbeit oder englische Freizeiten oder Theater Akrobatik. Das ist so mein größter Traum. Und dass die ganze Gemeinde Boč, das heißt alle vier Dörfer, auch davon profitieren werden. Nicht nur jetzt wir im kleinen Kreis vorerst.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro. Das war die Oktober-Ausgabe des Funkmagazins. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir melden uns erneut in einem Monat. Am Mikrofon war Gabi Mesi und die technische Leitung übernahm Kocsó Tibor. Alles Gute und noch angenehme Herbsttage. Auf Wiederhören!